Inhalt: Über die Gesundheit der Wut. Warum Wut eine positive Emotion ist. Über den Sinn der Trauer. Was so wichtig ist an Trauer. Über den Weg der Freude. Warum Freude nicht selbstverständlich ist. Über innere Kraft und Selbstsicherheit. Wie man Ohnmacht überwindet. Über positive Affirmationen, ein paar Hilfestellungen. Über die Integration der Emotionen, wie man mit Emotionen umgeht. Über die Gesundheit der Wut. Warum Wut eine positive Emotion ist. Die moralisierende Einteilung der Emotionen in gute und schlechte hat dazu geführt, dass die Wut als schlechte Emotion abqualifiziert im täglichen Leben zivilisierter Kulturen in die Mülltonne des Unterbewusstseins verbannt wurde. Sie feiert gewöhnlich ihr Comeback in Kriegen, Revolten, Massakern, Folterungen oder in der Gewalt innerhalb der Familie. Keine der sogenannten primitiven, tribalen Kulturen hat jemals das Ausmaß von Destruktivität erreicht, wie Zivilisationen, welche die Unterdrückung von Emotionen als Tugend preisen und durch entwürdigende Erziehungsmethoden dem Kinder anerziehen. In Wahrheit ist Wut eine wichtige und positive Emotion. Positiv ist überhaupt aller freier Ausdruck der Lebensenergie, die nämlich erst dann negativ wird, wenn man ihr Blockaden in den Weg stellt. Die Wut als ursprüngliche Emotion im Menschen ist freier Ausdruck des Elan Vital, des bioenergetischen Flusses. Sinn der Wut ist, uns ein Signal zu geben, dass wir dabei sind, uns zu missachten, uns nicht genügend Respekt entgegenbringen. Wut ist ein Zeichen dafür, dass wir Fremdeinflüssen nachgegeben haben, die unsere Eigenheit verfremden. Häufig zeigt Wut uns auch an, dass wir unehrlich waren mit uns selbst und anderen. Eine sehr wichtige Funktion kommt der Wut zu in Bezug auf fusionelle Beziehungen oder überhaupt bei der Setzung von Grenzen der eigenen Person gegenüber anderen Menschen. Wut ist die in allen Therapien am häufigsten auftretende Emotion und dies ist logisch so, weil sie die in unserer Kultur am stärksten unterdrückte Emotion ist. Sehr häufig ist Wut Ausdruck tief sitzender Revolte gegenüber Eltern und Erziehern. Der zweite Aspekt ist, wie bereits erwähnt, die überaus virulente Wut gegenüber jedem Versuch unserer Umgebung, uns in unserer Evolution zu behindern. Diese Art der Wut geht in aller Regel zurück auf die Kleinkindheit und die Unfähigkeit der Mutter oder beider Eltern, dem Kind genügend Autonomie zu gewähren, also die Freiheit zu wachsen und die Kindheit zu verlassen. Diese Wut, die ich als antifusionell qualifizieren möchte, ist eine höchst gesunde, ja lebenswichtige Emotion. Denn das Recht zu wachsen ist jedem Lebewesen ein direktes Begleitrecht zu seinem Recht auf Leben schlechthin. Niemand möchte geboren werden, um als Zwerg zu enden. Ein Kind, das spürt, dass seine Mutter es nicht in seinem Werden anerkennt und es am liebsten wieder in die Matrix zurückstopfen will, fühlt sich in der Grundessenz seines Lebens bedroht. Es wird typische Zeichen von Angst und Unsicherheit äußern, wie zum Beispiel Festhalten am Rockzipfel, Kontaktschwierigkeiten oder Sprachbehinderung wie Stottern. Diese Unsicherheit zeigt, dass durch die Verweigerung von natürlicher Autonomie das Grundvertrauen des Kindes nicht nur in die Mutter oder die Eltern, sondern ins Leben als solches dahinschwindet. Bei solchermaßen fusionell aufgezogenen Kindern sorgt dann später eine heftige adoleszente Revolte dafür, diese Fusion letztlich doch noch aufzubrechen oder zumindest zu lockern. Leider ist das Resultat der Revolte meist, dass die Fusion noch stärker wird, weil die sich gegenseitig aufheizenden Emotionen allen Beteiligten am Familiendrama das Gefühl geben, nun wirklich warm zu haben, also zu leben. Folglich wird die Fusion aufrechterhalten, um diese Wärme durch heftige Auseinandersetzungen immer wieder neu zu schüren. Die Fusion kann nur durch Arbeit im Inneren, im Verborgenen sozusagen, überwunden werden. Dies erfordert durch therapeutische oder meditative Eigenarbeit die Grundgefühle, die mit der Fusion einhergehen, wieder zu spüren und dann bewusst zu verarbeiten und zu integrieren. Die Grundgefühle der Fusion sind Angst, Unsicherheit und Wut, wobei der Wut wegen ihrer Signalfunktion vielleicht der größte Stellenwert beizumessen ist. Jedes Mal, wenn die Person sich wieder refusioniert, also sich auf eine fusionelle Freundschaft oder Liebesbeziehung einlässt, wird sie dieselben Emotionen wieder verspüren: Angst, Unsicherheit und Wut. Es ist nicht verwunderlich, dass Wut als negativ oder unerhört empfunden wird, weil in unserer westlichen Kultur die pathologische sekundäre Fusion oder Kodependenz mangels Bewusstheit ihrer Destruktivität als paradiesischer Zustand der Reinheit und des Wohlbefindens gepriesen wird. Der Doppelsinn des Wortes unerhört ist dabei signifikativ. Eine Emotion, die nicht erhört wird, wird eben destruktiv. Denn es kommt der Wut ja gerade die Funktion zu, uns vor solchen trügerischen Paradiesgefühlen zu warnen, weil sie uns unserer selbst und damit unserer Bestimmung entfremden. Taucht also das Signal auf, die Fusion zu beenden, die neu angeknüpfte Nabelschnur zu kappen und endlich persönliche Autonomie und Freiheit zu erlangen, macht sich die Wut wieder bemerkbar. Leider wird ihre Signalfunktion meist übersehen. Stattdessen ruft sie oft nur Perplexität und Schuldgefühle hervor. Dies vor allem deswegen, weil in einer Kultur der Emotionsverdrängung der Signalcharakter der Wut generell verkannt wird. Vielmehr tragen soziale Normen und Umfeld häufig dazu bei, dass ein Teufelskreis bei der betreffenden Person entsteht, der sie zwischen den positiven und säkurisierenden und den negativen und desäkurisierenden Wirkungen der Kodependenz hin und her pendeln lässt. Dies führt dazu, dass innerer Frieden unmöglich wird, das harmonische in sich Schwingen, das autonomen Individuen eigen ist, kommt ihnen abhanden und sie laufen letztlich Gefahr, sich dadurch auch selbst abhanden zu kommen. Wut ist nicht per se ein Ausdruck von Gewalt oder Aggressivität, wie man gemeinhin annimmt. Dies wird in Kulturen, in denen Emotionen freierer Ausdruck zugestanden wird, auch richtig erkannt. Man stelle sich etwa in einem Land Südamerikas mehrere Leute auf der Straße vor, die sich wahrhaft wütend anschreien, sich Vorwürfe machen und heftig gestikulieren dabei. Jeder Passant, ob Erwachsener oder Kind, wird entweder lächeln oder aber ruhig schmunzelnd den Kopf schütteln und seiner Wege gehen. Spielt sich jedoch die gleiche Szene in einem Land hoher Emotionsverdrängung ab, wie zum Beispiel der Schweiz, so werden Passanten eher stehen bleiben und misstrauisch oder gar feindselig die Szene beobachten oder kurzerhand die Polizei alarmieren. Im ersten Beispiel wird anerkannt, dass Wut zu Zeiten in jedem Dialog präsent sein kann, ohne dass dadurch die Kultur in Gefahr gerät, während sie im zweiten Beispiel aus menschlicher Kommunikation potenziell ausgeschlossen und in den Bereich des Tabu verdammt wird. Wer Emotionen misstraut, misstraut dem Leben. Denn das Leben manifestiert sich nun einmal im Menschen auch in Form von Emotionen. Das ist gut so, denn es ist ja gerade die eiskalte und saubere Ratio, die solch destruktive Dinge wie Napalmbomben und Verteidigungssysteme erfindet oder die fast unbemerkt in Form von Zivilisationsmüll aller Art die Umwelt zerstört. Nur auf der Basis der Unterdrückung natürlicher Empfindungen konnte eine Zivilisation entstehen, die eiskalt vernichtet und noch dazu der Zerstörung ein System gab, das hocheffizient ist. Emotionen sind auch effizient, aber nicht nach der Art kurzsinniger, linkshirniger Logik, die das Zyklische des Lebens und seine Ganzheit nur unzureichend versteht, sondern nach der dem Leben eigenen Ökonomie, dem Prinzip des freien Fließens, wie es bereits Heraklit erkannte und welches Wilhelm Reich das Prinzip der Selbstregulierung nannte. Eine Emotion macht stets einer anderen Platz. Nach der Wut kommt der Frieden. Emotionen sind ein unermesslicher Reichtum des Lebens. Nur ein emotionaler oder doch zumindest emotionsempfänglicher Mensch kann Mitleid, Mitgefühl empfinden mit einem anderen Lebewesen. Ein Individuum, das seine Emotionen auf Eis gelegt und unterdrückt hat, wird eben auch eiskalt reagieren. Nur wer die Fehlerhaftigkeit des Menschen anerkennt, kann einen wahren Humanismus entwickeln, der das Ganze des Lebens versteht. Um noch einmal spezifisch auf die Wut zurückzukommen, so ist wesentlich auch zu erkennen, dass es sich bei der Wut um eine Emotion handelt, die uns zu einer Abgrenzung zwingt. Abgrenzung nicht nur, um aus Codependenz freizukommen, sondern Abgrenzung ganz allgemein als die persönliche Individualität konstituierende Notwendigkeit. Ohne Abgrenzung vom Kollektiv, von der Umgebung, dem sozialen Umfeld, dem anderen, kann sich das eigene nicht ausprägen. Um sich herauszulösen aus der Masse, muss der Einzelne sich abgrenzen, sich individuieren, singularisieren. Dazu ist notwendig, neben dem kognitiven Erkennen der eigenen Andersartigkeit, sich niemals völlig an andere oder das Kollektiv anzupassen, sondern immer einen Freiraum des Andersseins zu wahren. Die Wut ist ein Signal, das uns jedes Mal, wenn wir uns bewusst oder unbewusst im ewig anderen auflösen wollen, zurückruft zu unserer eigenen Bestimmung, unserer Eigenheit, unserer Wahrheit, die gerade durch die Tatsache, dass sie verschieden von der Wahrheit der anderen ist, Bedeutung und Gewicht erlangt. Um sich klarzumachen, dass Wut an sich nichts Destruktives oder zu Fürchtendes ist, sollte man sich einmal vor Augen führen, wie kleine Kinder sich verhalten. Kleine Kinder werden sie nicht repressiv und emotionsfeindlich, sondern permissiv erzogen, sind häufig wütend, ja rasend vor Wut. Es ist bekannt, dass es Entwicklungsphasen gibt bei kleinen Kindern, wo solche Wutausbrüche besonders häufig vorkommen und zum Alltag gehören. Man weiß, dass es gerade diese Phasen sind, in denen sich das Kind individuiert, in denen es sich abgrenzt von Eltern, Erziehern und anderen Kindern und Erwachsenen, in denen es seine ureigene Individualität entwickelt und auf sein Wesen, seine Verschiedenheit aufmerksam wird. Nun hat aber wohl noch niemals jemand gesehen, dass kleine Kinder, die miteinander spielen und wütend werden, aus welchem Anlass auch immer, und die, wie es nicht selten ist, ihre Wut auch körperlich ausdrücken durch Schläge, Fußtritte oder wie auch immer, sich gegenseitig irreparable Schäden zufügen oder sich gar töten. Dies ist jedenfalls bei emotional gesunden, weil lebhaften Kindern nicht möglich. Wohl ist es möglich bei Kindern, die extrem repressiv und submissiv erzogen wurden und ein sehr hohes Maß an Wut herunterschlucken mussten und absolut keine Möglichkeit fanden, dieses Potenzial irgendwie zu entladen. Ein solcher Berg von Wut kann sich dann später im Leben, vor allem von der Adoleszenz an, in der eine Art Wiederholung frühkindlicher Vorgänge in veränderter Form stattfindet, destruktiv auswirken. Jede Therapie zielt darauf ab, das emotionale Gleichgewicht des Menschen wiederherzustellen und ihm die Möglichkeit zu geben, seine Wut als positive Emotion anzunehmen und zu respektieren. Der Weg zum Selbstrespekt führt zwangsläufig über den Respekt vor unseren Emotionen. Denn es sind sie, die in unserer repressiven Erziehung am meisten mit Füßen getreten wurden und in vielen von uns ein Schattendasein führen. Schattendasein setzt Schatten voraus und es ist dieser Schatten, der in vielen Menschen eine Art Eigendasein führt. In extremen Fällen der Schizophrenie, der Abspaltung von Emotionen, kann dieser Schatten monsterhafte Züge annehmen und zu einem Angstfaktor im Leben der Person werden. Indessen ist es durchaus möglich, mit diesem inneren Schatten in Kontakt zu treten und ihn sich zum Freund zu machen. Denn in dieser Akkumulation von Zorn, die sich zu einem inneren Schatten verdichtet hat, liegt ein sehr hohes Energiepotenzial verborgen, das einem inneren Schatz gleicht. Gelingt es, mit dem Schatten in Dialog zu treten und sein Potenzial zu integrieren, wird die Person dadurch ungemein bereichert und erfährt die wahre Tiefendimension des Lebens. Die Folge ist ein Sprudeln von Kreativität und Lebensfreude. Durch den inneren Dialog, nämlich einen in leichter Entspannung geführten Dialog mit dem Schatten, mit dem Teil in uns, der immer Nein sagt, kann wirksam die individuelle Problematik erkannt werden, die zur Blockade der Energie führte und den Schatten ins Leben rief. Darüber hinaus führt diese Methode zu einem neuen Fluss der Energie, aus dem Schatten heraus in die Ganzheit zurückzufinden. Negativität und Destruktivität können nur durch das Zulassen von Emotionen verhindert werden, nicht durch ihre Unterdrückung. Ein anderer Teil in uns, der Wut empfindet, ist das Kind in uns. Es wurde bei vielen von uns in seiner Eigenwürde, in seinem Lebensrecht verletzt und ist überempfindlich geworden. Seine Reaktion auf die Verletzung war Jähzorn, blinde Wut, infolge seines Gefühls der Ohnmacht gegenüber einer übermächtigen Erwachsenenwelt, die es nicht in seiner Eigenheit respektierte. Als Erwachsene sind wir gehalten, die Verantwortung für dieses Kind in uns zu übernehmen. Und dies auch angesichts der Tatsache, dass das Kind in uns letztlich Recht hat, so wütend zu sein. Aber diese infantile Wut ist höchst destruktiv, wenn sie sich in einem Erwachsenen äußert, der im Gegensatz zum Kinde ein höheres Machtpotenzial besitzt. Das Kind in uns will nichts anderes als geliebt und verstanden werden. In allererster Linie will es angehört werden. Es will, dass wir uns ihm zuwenden, dass uns seine Belange nicht gleichgültig sind. Tun wir dies und treten wir in Dialog mit dem Kind in uns, nehmen wir die Verantwortung für uns selbst wahr. Dies sowohl in unserer Beziehung mit uns selbst, als auch im Verhältnis zu unseren Mitmenschen und der ganzen Natur. Destruktive Menschen sind im Grunde destruktive Kinder. Und eine destruktive Kultur ist eine infantile Kultur. Eine Kultur, die nicht im Inneren reifte, obwohl sie im Äußeren mächtig nach vorn gedrängt ist mit all ihrer Technologie, mit ihrem Wissen und ihrer stolzen Aggressivität. Nur wenn wir das Kind in uns, in unser Leben einbeziehen, es anhören, seine Revolte und seine Wut verstehen, seine Wunde erkennen und heilen, steht uns seine große Energie und Kreativität, seine angeborene Weisheit und Spontaneität, sein großer Lebenswille und seine tiefe Liebes- und Hingabefähigkeit zur Verfügung. Ist das Kind in uns wütend, müssen wir verstehen, dass es ein Recht hat auf diese Wut, dass wir aber nun diese Wut im Grunde nicht mehr benötigen. Denn diese Wut war ursprünglich eine Verteidigungsreaktion des Kindes, denen wir, Erwachsenen, heute nicht mehr bedürfen. Sind wir uns im Klaren darüber, dass wir es uns leisten können, verletzbar zu sein und dass wahres Erwachsensein, wahre Offenheit im Leben gegenüber gerade in dieser Verletzbarkeit besteht, wird die Wut des Kindes in uns von allein nachlassen, bis sie schließlich völlig verstummen wird. Die in ihr enthaltene Energie wird unserer Kreativität sehr zugutekommen und wir werden aufblühen in allen Bereichen. Allerdings ist dieser Prozess nicht durch eine intellektuelle Anstrengung oder Arbeit möglich, sondern nur durch eine Arbeit an und mit unseren Emotionen. Die Heilung des inneren Kindes ist ein ganzheitlicher Prozess, der uns hilft, die Spaltung unserer Natur in Intellekt einerseits und Emotionen andererseits, wie sie uns von einer schizoiden Erziehung widerfuhr, rückgängig zu machen.